Servus Bayern Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück zu Q&A Show am Freitag mit Ivan und meinerseits. Aber na hör mal, da wird doch die Frage gestellt, da können wir direkt hier in den Raum werfen, werdet ihr nach der Transferphase weiter in den gewohnten Frankfurt präsent sein? Na hör mal, aber dazu natürlich mehr, wir sind gut drauf. Ivan hat sein nices Mikrofon am Start. Was für ein hübsches Designer-Mikrofon.
Das ist 1A.
Na hör mal, von wem machst du das? Von deiner Freundin?
Ja, sicher. Hast du mir gegönnt, nachdem du gesagt hast, dass meine Audioqualität so schlecht ist?
Ja. Ivan fehlt nur noch den hier. Das fehlt nur noch hier, der Lavalier-Mikrofon. Und dann hörst du dich auf jeden Fall nach etwas an. So, ja, ihr habt Fragen gestellt, einige Fragen. Wir sind wieder begeistert von den Fragen. Wir haben sie zusammengefasst. Wir beantworten sie auch vorab natürlich auf Instagram QA The Show. Das ist die offizielle Instagram-Seite über dieses Format hier. Und natürlich FCB Insider könnt ihr auch eure Fragen dann in Zukunft am Donnerstag Ivan stellen. Und wir nehmen sie dann mit in der Aufnahme rein. Ja, mal vorab, dir geht's gut, ne? Auch, das ist ja das Höfliche, wir sind höflich. Ich muss dich mal fragen, wie es dir geht.
Richtig, Gott sei Dank.
Deine Wand hinter dir ist aber nicht größer geworden. Ich sehe immer noch nur Robben und Ribéry. Wann wird das mal hier mehr was?
Da müssen die Leute noch mehr Schmiergeld zahlen, damit da hinten noch ein Trikot angehängt wird.
Ja.
Mal gucken, wer es auf die Hall of Fame schafft.
Auf jeden Fall. Wir haben heute Mischmasch, wir haben ein bisschen Transfer-News, es sind noch einige Fragen offen bezüglich ein paar Spielern. Wir werden natürlich aber auch über die aktuellen Spieler sprechen, einige Fragen, zum Beispiel unter anderem, wer unser Topscorer dieser Saison sein wird. Also da mal schauen, wie viele Namen wir nennen und wie viele Tore wir dann rausdroppen werden. Aber ich glaube, mal ein kleines Update zu geben über Transfer-News am Anfang ist ganz nice. Und von daher würde ich mal anfangen mit direkt Konrad Leimer. Der Mann ist immer noch nicht beim FC Bayern. Ivan, musst du selbst angeln gehen oder wie sieht's aus? Nächstes Jahr ablösefrei oder dieses Jahr 23 Millionen Euro?
Also es wird wirklich ein Spiel gegen die Zeit. Tedesco hat sich ja heute dazu geäußert vor dem Supercup-Duell, wo wir später auch nochmal drauf eingehen werden, und hat gesagt, je länger es sich zieht, umso schwerer wird es dann irgendwann mal, das dann auch zu machen. Also die Zeit spricht für uns. Heißt, er hat sich dann einen ganz klaren Seitenhieb gegen die Bayern erlaubt. Im Klartext, umso länger sich das Ganze herauszögert, umso eher ist seiner Meinung nach der Verbleib von Konrad Leimer. Und wenn wir dem Wissensstand Glauben schenken, den wir momentan haben, dann könnte es tatsächlich auch so sein, dass Leimer sich ab einem gewissen Punkt dafür entscheidet, wirklich bei Leipzig zu bleiben, weil er selber gesagt hat, dass ihm die Saisonvorbereitung wichtig ist und er die auch mit den Bayern absolvieren will. Und wäre das nicht der Fall, wird er wahrscheinlich von dem Transfer absehen und tatsächlich auch in Leipzig bleiben. Warum? Keine Vorbereitung. Sabitzer hat es letztes Jahr zu spüren bekommen. War am Anfang gar nicht gut für ihn, ist schwer reingekommen, hat ihn ja dann auch eine Verletzung recht früh geplagt. Aber Leimer will nicht den gleichen Fehler begehen und dann vom Beginn an irgendwie ja da auf der Bank sein. Das ist nicht sein Anspruch.
Bank ist ja ein richtiges Thema, ne? Weil wir haben einfach zu viele Mittelfeldspieler momentan. Wo sollte jetzt Leimer hin, auch wenn es ein überragender Mittelfeldspieler in Augens Nagelsmann ist?
Nee, mein Gravenberg und Sabitzer haben extrem großes Lob in der Vorbereitung bekommen, beide. Kimmich ist eh immer gesetzt. Wir haben auch noch teilweise andere Optionen, wo ich teilweise auch auf Instagram angesprochen habe, wo ich dann einen Beitrag hatte, das spricht gegen Leimer, dass wir mit Vidovic und mit Musiala durchaus Kandidaten haben, die auch die Position bekleiden können. Zwar etwas offensiver, aber dennoch prinzipiell Kandidaten dafür sind. Goretzka sollte dann auch in den kommenden 4 bis 6 Wochen fit sein, worüber wir auch nochmal auf Instagram berichtet haben. Heißt, der hat jetzt mit der Reha gestartet. Ist eine Frage der Zeit, kann auch sein, dass es ganz schnell geht bei ihm. Wie gesagt, 3, 4 Wochen ist möglich. Und wenn die mal alle zurück sind und Leimer dann, wie gesagt, keine richtige Vorbereitung genießen durfte, ist es dann schwer, sich dann in die Mannschaft einzuleben. Und da kann ich schon verstehen, dass er dann auf den Transfer verzichten wird, davon absehen wird, um halt in Leipzig zu bleiben und dann kommende Saison ablösefrei zu wechseln und dann halt wirklich die komplette Vorbereitung mit den Bayern zu absolvieren. Ja. Und ja, ansonsten hat sich auch nicht großartig viel verändert. Die Verhandlungen pausieren weiterhin, laut Bild-Infos und Sky 23 Millionen Euro, die momentan im Raum stehen. Es gibt immer wieder mal Meldungen, wonach man sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte treffen könnte, heißt zwischen 23 und 30 Millionen Euro, heißt irgendwo bei 26, 27 Millionen Euro. Aber Stand jetzt sieht halt wirklich so aus, als ob Leipzig auf die Summe beharrt. Und ich meine, am Samstag ist schon das Supercup-Spiel und der Supercup galt ja lange Zeit als so eine Deadline.
Ich muss auch sagen, wenn ihr mich fragt, Brazzos Denkweise war schlau in diesem Transferfenster. Und wenn man schlau bleiben möchte, dann holt man Leimer erst ablösefrei nächstes Jahr. Ich meine, diese 23 bis 30 Millionen Euro sind, glaube ich, einfach besser investiert in anderen Stellen momentan. Von daher, ich sehe jetzt nicht Konrad Leimer als den Game Changer. Sonst würde ich sagen, alles klar, scheiß drauf. Zahlt die 30 Millionen, holt den Mann, wir brauchen ihn unbedingt im Mittelfeld. Aber bald ist Goretzka wieder fit. Du hast einen Gravenberg, der jetzt jede Minute wirklich braucht und einen Sabitzer, der sich nochmal beweisen möchte. Also wirklich einfach zu viele Männer im Mittelfeld. Und daher denke ich, ablösefrei nächste Saison ist, glaube ich, das Go, das man gehen sollte. Genau, das mal
Ich sage mal so, die einzige Wende, die vorstellbar ist momentan, dass wirklich Sabitzer den Verein nochmal, ich will nicht sagen überraschenderweise, weil man ja doch immer wieder mit den Gedanken spielt und man auch da durchaus offen ist als FC Bayern München. Der Kicker hat es ja in der gestrigen Ausgabe auch nochmal berichtet, dass man da durchaus offen ist. Sabitzer ist weiterhin Kandidat, der auf der Verkaufsliste steht. Und wenn dann ein passendes Angebot eintrudelt, dass der prinzipiell gehen dürfte. Aber auch da reden wir halt nochmal von bis zu 12 Millionen Euro, die man draufzahlen müsste. Heißt, für den Sabitzer stehen momentan irgendwo 10 bis 15 im Raum. Heißt, das Geld, wo man in etwa investiert hat. Aber heißt, für den Leimer müsste man nochmal rund 12 Millionen Euro aufschlagen, was, wie du gesagt hast, nicht wenig Geld ist. Und wenn halt ein Sabitzer sich wirklich bewiesen hat jetzt in der Vorbereitung, ist die Frage, warum man nicht mit ihm in die Saison gehen sollte. Ich persönlich verstehe auch diese ganze Pressing-Thematik nicht. Nagelsmann hat es jetzt so in die Welt geschmissen mit der Pressing-Maschine, aber ich finde, wir als FC Bayern München haben das gar nicht so krass nötig, da auf dieses Gegenpressing zu spielen, weil wir halt einfach schon eine sehr schnelle offensive Mannschaft sind. Und mein, wir haben jetzt auch noch wieder Spieler in die Mannschaft bekommen, die wirklich die Qualität heben, auch in der Offensive, die auch ordentlich Druck machen. Mein Mané, der rennt hin und her, ein Gravenberch ist auch ein langer, der da auch Meter machen kann. Mit Masraoui haben wir jetzt auch auf der Rechtsverteidigerposition nochmal einen, der wirklich sehr, sehr schnell ist und schnell nach hinten arbeiten kann. Also ich sehe da wirklich keinen Bedarf, dass wir sagen, wir sind im Mittelfeld da zu schwach aufgestellt und da ist irgendwie tote Hose und die Mannschaften oder die Vereine machen es uns irgendwie schwer und drücken uns in unsere eigene Hälfte und wir kommen da kaum raus. Also diese Baustelle sehe ich gar nicht.
Auf jeden Fall. Ich meine, selbst Domenico Tedesco schwärmt schon von Gravenberch und zwar in den höchsten Tönen. Also sieht man auch nicht alle
Nein.
Tage. Was ich noch hinzufügen wollte, habe ich kurz vergessen. Und zwar habe ich gelesen, dass die Seite Leimers, also Berater und so weiter und so fort, eher so da der größte Druck kommt für RB Leipzig. Also die wollen eigentlich wirklich einen Transfer in diesem Sommer haben und machen RB Leipzig immer wieder bewusst, dass jetzt der letzte Zeitpunkt ist, nochmal eine Ablöse zu generieren. Sonst ist der Spieler in der nächsten Saison ablösefrei zu haben. Und jetzt hängt es halt an RB Leipzig. Klar. Wäre ich aus Sicht RB Leipzig, hätte ich gesagt, scheiß drauf, 23 Millionen Euro, ich hole sie mir. RB Leipzig hat immer wieder die Möglichkeiten, noch neue Spieler zu verpflichten. Ist ein sehr attraktiver Verein für viele Spieler da draußen geworden. Von daher, diese 23 Millionen Euro kann man sehr gut nochmal neu investieren. Ich würde das Angebot annehmen. Aber wiederum, aus Sicht Bayerns, würde ich einfach ein Jahr warten und ihn ablösefrei holen. Also es ist momentan einfach, so ein Zwei-Seiten-Kampf. Spieler möchte gerne zum FC Bayern München, FC Bayern München möchte ihn gerne haben, aber auch nicht für den Preis, den RB Leipzig möchte. Und von daher eigentlich Fragezeichen, wie es bei ihm weitergeht. Aber ein anderes Fragezeichen, und da kommen wir mal zur anderen Frage von Sadio FCB 17. Update zu Benjamin Pavard. Bleibt er oder geht er? Und mein Lieber, Fragezeichen bei dir ist genauso groß wie bei uns. Einfach über seine Zukunft ist man sich momentan nicht sicher, er sich selbst auch nicht. Aktuellen Meldungen zufolge, will er eigentlich eher so eine tragende Rolle übernehmen, ob es jetzt beim FC Bayern München ist oder beim anderen Verein. Das haben wir euch im letzten Video nochmal klar gemacht. Aber es gibt einen Verein, der jetzt oder wo Benjamin Pavard in den Fokus gekommen ist, und das ist FC Chelsea. Der ist ja doppelt leer ausgegangen. Das ist ja bitter gewesen. Erstens an De Ligt dran gewesen, dann an Koundé, der ja zum FC Barcelona gegangen ist. Schaut euch mal die Bilder an, wie er zu Barcelona gereist ist. Hast du die gesehen?
Ja,
also. Es war so ein Ryanair-Flug, weiß ich. Also anscheinend sind Millionentransfers drin, aber ein Privatflug, ein Privatjet zu Barcelona nicht ganz. So, laut L'Equipe.
In München wird sogar ein 17-jähriges Talent mit einem Privatjet eingeflogen. Genau. Also nicht, dass jetzt von dem ökologischen Fußabdruck.
Na hör mal, das sind Standards.
Du, ich will wieder nicht ablästern, haben wir auch letzte Woche gemacht. Aber ich will wissen, was die den Spielern dort versprechen und geben. Und
ich weiß, was die versprechen. Eine sensationelle familiäre Atmosphäre. Aber bitte, bitte, spar dir doch 50% deines Gehalts. Du wirst uns so dabei helfen. Bitte.
Spar 50% und verzicht auf die Hälfte, wo du eh schon, wo es eh schon unwahrscheinlich ist, dass du kassierst. Also wirklich. Keine Ahnung.
Es ist krass. Ich bin echt gespannt. Ich meine, das baut sich ja alles auf. Und ihr wisst, irgendwelche Fälle, man braucht ja immer 1-2 Jahre, um das Ganze nochmal auffliegen zu lassen oder zu schauen, zu welchem Ergebnis dies führt. Und ich bin echt gespannt, nächsten 2 Jahre, was mit Barcelona passiert, was mit den Spielern passiert, was da rauskommt, vielleicht irgendwelche illegalen Geschäfte, keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall eine Prime-Video-Doku wert. Bin dann gespannt, ob da noch was kommt. Wahrscheinlich werden die selbst bei der Doku absahnen. So macht es der FC Barcelona momentan. So, aber zurück zu Pavard. Fabrizio Romano, der bestätigt auch, dass er eben auf der Shortlist der Blues ist, also bei Chelsea. Aber Chelsea hat noch bis jetzt kein Angebot abgegeben beim FC Bayern München. Das ist auch der Stand und die Grenze, das haben wir euch immer wieder in unseren Videos gesagt, 30 bis 35 Millionen Euro für Benjamin Pavard, damit er gehen darf. Aber Stand jetzt hat man ihn in der Abwehrreihe und ich find's gut. Ich find's gut, dass man ist dann nochmal flexibler, man weiß nicht, was passiert. Wir haben jetzt zum Beispiel bei Borussia Dortmund fällt Allaire aus, okay? Jetzt muss man sich ganz kurzfristig einen neuen Stürmer holen, aber natürlich keinen so schlechten, dass er nicht von auf Anhieb in der Startelf stehen kann, sondern es muss auf jeden Fall ein Name sein. Ja, jetzt muss er aber den Spiel auch nochmal vertickern, wenn Allaire wieder zurück ist, dass er nicht unbedingt gesetzt ist. Also wisst ihr, wie schwer das ist? Und von daher Benjamin Pavard da zu haben, ich meine, man kann ja mit Gesprächen, er ist ja jetzt nicht seit gestern beim FC Bayern München, sicherlich ihn nochmal klar machen, dass er auf jeden Fall ein wichtiger Mann ist für den FC Bayern München, wenn man das große Bild anschaut. Jetzt nicht vielleicht stammgesetzt, aber vom Großen aus. Von daher, ich hoffe, er bleibt, aber wir sind gespannt und ich würde mich nicht wundern, wenn es doch noch zu einem Angebot kommen würde. Genau. Es gibt.
Sehe ich genauso. Ich würde mich auch freuen, vor allem, was ja auch wichtig ist, es ist ja auch eine Connection, die man innerhalb der Mannschaft aufbaut. Und jetzt mal abgesehen von der French Connection, die wir ja eh haben, hat ja auch Hernandez gesagt, dass Pavard zu einem seiner besten Kumpels gehört. Und er ist ja auch schon einige Zeit in München, hat sich jetzt schon eingelebt, hat viele Freundschaften geknüpft. Ich sag mal so, es spricht halt, wie du meintest, nichts dagegen. Und man ist jetzt nicht so dringend auf das Geld angewiesen. Also man kann das durchaus noch eine Saison so laufen lassen und mal gucken, wie sich der Bedarf in der Innenverteidigung entwickelt. Weil wir wissen selber, von heute auf morgen plagt sich da ein Spieler mit einer Verletzung. Und dann, wie du sagst, ist es halt vorbei. Dann hast du da nicht mehr so viele Optionen. Und wie es Müller heute auch richtig gesagt hat, jetzt bis Weihnachten wird es richtig viele Spieler geben, die halt auch privat Abstriche machen müssen, damit sie halt sich wirklich 100% auf den Fußball konzentrieren und da fit bleiben. Es wird einfach so ein Spielplan sein. Ich glaube, dem sind wir uns alle selber gar nicht so bewusst.
Gar nicht. Es muss erst mal losgehen. Dann ist man sich dem Ganzen, glaube ich, bewusst.
Richtig, wenn ihr dann seht, dass plötzlich jeden Dienstag Champions League ist und dann mal am Freitag, Samstag, Sonntag Bundesliga und dann ist mal in einer Woche keine Champions League, oder merkst du, dass man den DFB-Pokal spielt.
Also, und dann geht die WM los.
Dann geht die WM plötzlich los, genau. Also, das wird was.
Ist verrückt, ist verrückt. Wir bleiben im Transferbereich. Kalle fragt, neue Infos zu Adrian Fein, Zirkzee oder auch Bounassar. Ja, Leute, er lebt noch. Ich muss tatsächlich nochmal schauen, wie lange er Vertrag hat. 2 Jahre haben wir den Mann noch. Und ich glaube, die 2 Jahre hält er.
Sieht leider stark danach aus.
Ja, was?
Aber auch mal der Reihe nach.
Genau, der Reihe nach. Wie sieht's aus, mein Lieber?
Also bei Fein hatten wir ja eigentlich schon mehr oder weniger einen Haken drunter gesetzt und gesagt, dann Deal, weil es eigentlich auch schon fast so weit war. Also der hätte in die MLS wechseln müssen zu Gareth Bale. Haben ja auch schon gescherzt, dass Gareth Bale da einen neuen Teamkollegen aus München bekommt. Aber im letzten Moment haben die Bayern ihn wohl dazu überredet, doch noch die Vorbereitung mitzumachen. Er war sogar schon in Amerika, musste heißt gar nicht mit dem Team hinreisen, sondern ist sozusagen nur nach Washington dazugestoßen und hat dort die Vorbereitung gespielt, hat anscheinend auch ja, ganz gute Leistungen gezeigt. Ist es aber immer noch fraglich, wie es weitergeht. Heißt, der Transfer steht jetzt nicht mehr wirklich im Raum. Also da wurde jetzt sozusagen eine Art Riegel dazwischen geschoben. Klar ist aber auch, selbst wenn er jetzt doch noch irgendwie einen Transferanlauf starten wird in eine andere Mannschaft, können wir da keine große Ablöse erwarten. Ist aber auch, wie gesagt, noch offen, was da jetzt passiert. Vielleicht bleibt er auch noch in München. Wie gesagt, da haben wir auch keine näheren Infos dazu. Bei Zirkzee ist es interessanter. Da haben wir schon mehrmals berichtet, dass da Interessenten aus England, Italien und aus der Heimat, aus den Niederlanden gibt. Und das ist halt immer noch eine Frage der Zeit, wann dann da wirklich die erste offizielle Anfrage in München ja, eingereicht wird von einem der interessierten Vereine. Und wenn dann dieses Angebot Bayerns Schmerzgrenze von 10 bis 15 Millionen Euro matcht, dann könnte es eigentlich auch schon sehr schnell über die Bühne gehen. Heißt, wie bei Richards oder wie bei den beiden Richards, die jetzt nach England gewechselt sind, heißt, passendes Angebot reinkommt, darf Zirkzee gehen. Und bei Saar ist halt das leidige Problem, können wir auch noch 100 Mal erwähnen, es gibt Interessenten aus zahlreichen Ligen, aber keiner ist bereit, das Gehalt von ihm zu übernehmen, was ja bei rund 3,5 Millionen Euro liegen soll. Und ja, das ist halt sozusagen der größte Stolperstein. Er selber sieht nicht ein, woanders hinzuwechseln, wo er weniger verdient. Hat aber auch nichts dagegen, in München auf der Bank zu sitzen. Heißt, ja, viel Dynamik gibt es da nicht. Und dass sich da großartig zeitnah was ändert, sehe ich da auch derzeit zumindest keine Chance.
So, das mal zu den Jungs. Eine interessante Frage, was auch mit Transfers zu tun hat. Manuel Neuer. Ist klar, er wird nicht jünger. In seinem Alter gehört er einfach zu ja, den Legionären, den Legenden des FC Bayern Münchens. Aber mal eine interessante Frage. Wer hätte das Potenzial, ihn zu ersetzen? Die wurde gestellt. Und ich habe mal geschaut, weil im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, deutsche Torhüter sind nicht mehr so auf dem Markt präsent. Also wir haben klar, Ter Stegen ist somit der einzige, aber auch, der auch mittlerweile 30 Jahre alt geworden ist, der so unter den Top 25, und das ist keine Lüge, ich kann euch direkt die Liste vielleicht nacheinander nennen, aber ja, Thibaut Courtois, Donnarumma, Alisson, Ederson, Oblak, Mike Maignan beim Aston Milan hat ein sehr gutes Jahr gehabt. Edouard Mendy ebenfalls. Wir haben Aaron Ramsdale, der sich jetzt langsam beim FC Arsenal bemüht. Martinez, der ja Arsenal verlassen hat, um endlich mal die Nummer 1 bei irgendeinem Verein zu werden. Unai Simon. Kobel, kein Deutscher, Schweizer bei Borussia Dortmund, klar. Und es geht so weiter. Pickford und weiter und so fort. Dean Henderson. Es gibt keinen Deutschen da draußen, deutschen Torhüter, der wirklich Weltklasse hätte beim FC Bayern München auf der Nummer 1 zu sein. Von daher, ich würde jetzt mal nicht unbedingt Namen nennen, aber ich glaube, den Ersatz für Manuel Neuer wird also ein ausländischer Spieler sein. Ich gehe davon aus, dass das eben kein Deutscher sein wird. Ich glaube nicht, dass jetzt in den nächsten 2, 3 Jahren irgendjemand kommen wird, der dann auch Neuer seinen Platz gefährlich machen könnte. Was ich mir erhoffe, ist einfach, dass Neuer so ein Buffon-Ära prägen wird. Also quasi mit 40 noch auf der Linie steht und nicht schlecht steht. Buffon hat keine schlechten Jahre
Ich
gehabt
hoffe
gegen
mal bei
Ende,
ihm.
genau. Von daher
Mein
hoffe ich.
Während. Ja, zack.
Ja, ich hoffe einfach nur, von daher hoffe ich nur, dass klar, Neuer wird nicht jünger, aber ich hoffe, dass er sein Niveau hält. Und wenn Neuer mal zuschaut im Training und so weiter, er sieht auf jeden Fall, dass es kein Mann ist, der sagt, nächstes Jahr gehe ich in Rente, sondern er möchte nochmal auf jeden Fall immer wieder an sein Limit. Und ich glaube, der wird schon dem FC Bayern München in den nächsten Jahren auch auf der Linie stehen. Aber ich denke, wenn es deine Frage beantwortet, dass auf jeden Fall ein Ausländer sein wird, weil einfach auf dem deutschen Markt momentan leider nichts hergibt. Leider.
Man muss sich auch überraschen lassen, meinen so Spieler, die kommen dann aus dem Nichts hervor und vielleicht haben wir
Ja,
dann
aber
Nachwuchs.
guck mal, Wir reden ja von Torhütern in ihrer Bestzeit. Von was reden wir? Also Alisson ist momentan 29, Ederson 28. Wann oder Oblak, die sind gefühlt so die letzten 5, 6 Jahre so auf Top-Niveau vielleicht gewesen. Das heißt, wenn ein neuer Torhüter kommen sollte, müsste er wahrscheinlich schon an, ja, vielleicht Ende, Mitte 20, also 24, so um den Dreh sein. Also es kann jetzt kein 18-Jähriger kommen, wie das bei den Feldspielern zu sehen ist, und Alphonso Davies oder so, und dann kurz mal neuer seinen Platz wegnehmen. Das denke ich nicht. Von daher,
wobei
auch Donnarumma zum Beispiel, klar, Donnarumma einer der wenigen Ausnahmen, aber ansonsten Edouard Mendy, wie spät ist er gekommen? Wahrscheinlich denken die meisten, der ist Mitte 20, der ist 30 geworden. Also von daher, ich glaube nicht, dass es ein ganz junger Manuel Neuer ersetzen wird.
Nee, muss es auch nicht. Aber was wir halt dann in München einen Vorteil haben, ist, dass man dann halt weiß, okay, du wirst der Manuel Neuer Ersatz, und glaubt, da gibt es keinen Spieler, der abgeneigt wäre, in München die Nummer 1 zu sein. Ja, nee, da sind, glaube ich, alle einig. Und es gibt durchaus Vereine, die auf der Torwartposition doppelt gut besetzt sind, wo es immer wieder Diskussionsbedarf gibt. Wobei wir auch ganz klar sagen müssen, wir haben Stand jetzt noch Nübel unter Vertrag. Der wird bis dahin auch in seinen besten Jahren
sein. Ich höre jetzt schon das bitte nicht in den Kommentaren.
Du, auf Schalke hat er gezeigt, was er drauf hat. Jetzt in Monaco waren es ganz passable Leistungen. Also ich meine, er hält sich fit, er hat auf jeden Fall die Praxis. Und es ist ja auch nochmal was komplett anderes, mit was für einer Mannschaft du spielst. Ich meine, wenn du da als Torwart alleingelassen wirst und das einfach eine Schießbude hinten ist und die Abwehr halt vorne das Ganze versaut, wenn es nicht funktioniert, dann hast du es als Torwart auch schwer.
Ja.
Yeah. Sag mal so, in München hast du dann auch eine Abwehr vor dir, der du vertrauen kannst. Und ich glaube, dass es auch wirklich einen großen Anteil an Manuels neuer Erfolg hat, dass er einfach seinen Spielern vertrauen kann, seine Spieler ihm vertrauen können und es sozusagen auf Gegenseitigkeit beruht. Heißt, die wissen, okay, wenn ich mal einen Ball durchlasse, dann ist da wahrscheinlich Manuel Neuer als Libero, der da rausstürmt aus dem Tor und den Ball wegschlägt. Aber genauso kann sich Manuel Neuer auch darauf verlassen, dass seine Jungs, die vor ihm sozusagen stehen, da den bestmöglichen Job erledigen und er sich, ja, ich will nicht sagen weitestgehend aufs Spiel konzentrieren kann, aber halt sozusagen in den Momenten, wo er dann wirklich gefordert ist, glänzen kann und nicht immer überfordert ist, was ja, wie gesagt, wichtig für einen Torwart ist. Aber wie gesagt, müssen wir schauen, für Früchtl hat man eine Rückkaufoption, keine Ahnung, ob der jetzt nochmal einschlägt bei einem neuen Verein, wo er mehr Spielzeit bekommt. Es werden immer wieder Talente hochgezogen, die auch unter anderem von Toni trainiert werden, die ja auch hier unter Obhut von Manuel Neuer bestimmt sind und da beim Training auch immer wieder mal zuschauen können und ja auch von den von unseren eigenen Jungs trainiert werden. Mal schauen, aber wie du meintest, Manuel Neuer ist Profi durch und durch. Ich traue dem auch noch einige Jahre zu. Ja. Kann auch sein, dass er so eine Buffon-Ära prägt.
Klar, und es kann auch sein, dass der FC Bayern München dann irgendeine kranke Summe mal auch endlich für einen Torhüter zahlt. Also was wir jetzt in letzter Zeit nicht gesehen haben, aber genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass eben Spieler jetzt heranwachsen, zumindest auch, wenn man aus Spanien mal anschaut, da sind sehr viele gute Torhüter unterwegs. Vielleicht kommt so einer mal rüber. Aber gerne eure Meinung in den Kommentaren, wer es eher so als neuer Ersatz seht, ob es ein Deutscher ist oder
den wir
noch nicht kennen und haben. Ihr habt den auf dem Radar, also gerne damit in den Kommentaren, da sind wir auf jeden Fall auch schlauer. So, von daher, eigentlich können wir die Frage kurz beantworten, Micha Cohen. Werdet ihr nach der Transferphase weiter in der gewohnten Frequenz präsent sein? Also, Ivan hat so gut in einem vorhin erwähnt, es wird jede Woche Champions League sehen. Wir werden jede Woche Champions League sehen, kommt die Weltmeisterschaft. Also, ab jetzt wahrscheinlich, wenn die Transferphase vorbei ist, lass mich nicht lügen, gibt es wahrscheinlich keinen Tag, an dem nichts passiert, was mit Fußball zu tun hat. Also, das wird richtig wild. Wir werden sicherlich einiges zu berichten haben. Vergesst nicht, FCB Insight ist auch der größte Fanportal, das größte Fanportal im Internet für Bayern-Fans. Also wir bedienen da auf unserer Website im Millionenbereich User. Also wir werden sicherlich noch einiges zu bequatschen haben hier auf YouTube. Von daher, ihr werdet nicht zu kurz kommen. Wir hoffen nur, dass wir den richtigen Content für euch finden. Und da sind wir halt auf euch angewiesen, dass ihr immer wieder Feedback gibt. Das war gut, das war nicht gut. Das gerne mal mehr öfters machen und das nicht. Wir haben überlegt, zum Beispiel einen Podcast die Anzahl zu erhöhen. Sprich, wir haben ja eine Q&A-Show, aber wir haben keine FCB-News-Show. Das heißt, wir schauen uns die News an und berichten sie eben in so einem lockeren Format wie jetzt die Q&A-Show, welches eben dann auch als Podcast kommt. Damit hätten wir die Frequenz an Podcast und an Lives, also größeren Shows, längeren Shows, verdoppelt und natürlich die Fußball-News wie immer. Also, wir sind da immer auf jeden Fall dran, neue Ideen zu bringen und wie gesagt, aus eurer Seite bitten wir euch immer wieder, wenn ihr was habt, gerne in den Kommentaren, gerne DMs oder sowas, dann helft ihr uns auch dabei. Genau. So, für dich, Meinung zum Tell-Transfer. Jetzt Massi und Micha, jetzt mal zu euren richtigen Fragen. Zu teuer, gerechtfertigt, Marktwert nur bei 2 Millionen, wie, warum zahlt Bayern 20? Wie sind die ersten Eindrücke von Matthijs? So, Wie willst du das Ganze anfangen, Ivan?
Also ich muss schon mal sagen, dass es klar jetzt auf den ersten Blick viel Geld ist. Aber wir haben ja auch auf Instagram die Top-5-Statistik, die man ja für U17 Youngsters gezahlt hat, die wir jetzt einblenden können. Und da können wir ja auch sehen, dass da durchaus bekannte Namen à la Bellingham drauf sind. Und Dortmund hat damals von Bellingham auch nicht wenig Geld bezahlt. Du hast es ja vor der Aufnahme auch nochmal gesagt. Klar, der hat sich damals in England auch schon Wiesen gehabt in der Premier League, aber man muss auch eindeutig sagen, Tell hat es auch getan, halt bei der U17 Europameisterschaft, hat dort super gespielt, es gab Lob aus Deutschland, wo wirklich auch Trainer, Fußballlegionäre außerhalb des FC Bayern München gesagt haben, hör mal, mit Tell haben die wirklich ein super Talent. In Frankreich ist die Meinung ja extrem hoch zu ihm, also da ist wirklich jeder Insider schwärmt von ihm, also ist jetzt nicht so, dass wir da unbekannten Spieler geholt haben. Also in Frankreich ist der Name Tell wirklich in aller Munde. Und wie gesagt, da werden Mbappé-Vergleiche gezogen. Und mein Nagelsmann hat ihn ja auch in vollen Tönen gelobt. So eine recht hohe Erwartungshaltung. Sorry, was ich sagen kann, es wird immer schwerer sein.
Ich gerade kam.
Ja, nee, es wird immer schwerer sein, Talente billig zu bekommen, weil einfach auf dem Markt man schon extrem früh sucht. Ich meine, wir haben jetzt auch mit Asnou einen 16-Jährigen schon verpflichtet. Also die Barriere da wird immer geringer, heißt, man wird wirklich versuchen, sehr früh schon aktiv auf dem Markt zu werden, um die Jungs einfach schon am Campus zu haben, um sie sehr früh auf dem ganzen Weg zu begleiten. Tell ist jetzt für die erste eingeplant, hat aber auch schon in Rennen gezeigt und bei der U17-Meisterschaft, dass er auch wirklich ein Leader ist, dass der seine Mannschaft sagen kann, wohin es geht. Er war ja nicht umsonst Kapitän bei der U17-EM und wie gesagt, da so eine junge Truppe zu führen und da wirklich der auf dem Platz zu sein, der die ganze Mentalität da verkörpert und die Mannschaft nach vorne peitscht, das zeigt schon, wie reif er im Kopf ist und wie weit er ist. Und wie gesagt, wenn wir uns die Ablösen anderer Talente in diesem Alter anschauen, meinem Vorjahr wurde Camavinga auch, finde ich, wenig Geld von Real geholt. Tchouaméni ist jetzt ein bisschen älter, wurde aber auch nicht wenig Geld für ihn bezahlt. Bellingham soll nächstes Jahr auch für 100 Millionen plus verkauft werden. Vinicius kam auch extrem jung, Rodrigo, Ansu Fati, also es sind alles Namen, die auch schon mit 17, 18 gehandelt wurden, wo nicht wenig Geld hingelegt wird. Zur Erinnerung, Vinicius hat 40 Millionen gekostet, in der ersten Saison wurde auch als kompletter Flop abgetitelt, abgestempelt. Coman kam auch sehr jung zum FC Bayern München, hat sich auch Step by Step, Saison für Saison rangetastet, war am Anfang erstmal Backup von Ribéry, hat sich dann irgendwann mit Ribéry die Minuten geteilt und irgendwann war dann halt wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo Ribéry der Backup von Coman war und keine Ahnung, wann jetzt der Zeitpunkt kommen wird, wo Tell sich wirklich schon so etabliert hat, dass man jetzt sagen kann, okay, er ist unser Stürmer Nummer 1 und dann brauchen wir halt nur noch neben Tell ein Backup, aber die Zeit wird hoffentlich kommen, ich vertraue dem Jungen. Und was man auf jeden Fall schon mal hören kann, meine, viele fragen jetzt, okay, wie lief es im Training? Ich meine, der hat jetzt 2 Trainingseinheiten mit den Bayern gehabt. Was man beobachten konnte, ist, dass er auf jeden Fall zu der French Connection Kontakt sucht, was ja auch ganz cool ist, weil mit den Jungs versteht er sich. Ja. Ist ja auch schwer, neue Liga, neues Land. Was auch noch ein riesen Plus ist, dass Dino Topmöller, heißt der Co-Trainer, Französisch sprechen kann. Das heißt, der ist so eine Art Übersetzer, Dolmetscher für ihn, heißt die ganzen Kommandos von Nagelsmann werden da von Topmöller dann sozusagen übersetzt an Tell und ja, der erste Eindruck ist top, also der Junge schmeißt sich rein, hat schon einige Buden erzielt gegen Ulreich, wie er selber auf Instagram in einem kurzen Video gezeigt hat, hat Bock und ich glaube, da wird es eher nicht an der Mentalität scheitern, sondern wirklich, und da stelle ich jetzt Nagelsmann so ein bisschen in Pflicht, also Julian, falls du das hier guckst, dass er dem Jungen wirklich die Minuten geben muss und er es uns, glaube ich, dann beweisen wird, dass auch wirklich die 20 Millionen plus Boni wert ist, wert war.
Und wenn man keinen Neuner holt, wird er hoffentlich die ein oder andere Chance kriegen. Wir können auch eigentlich direkt die Frage von Fitness-Dodi mit reinnehmen. Was spricht dafür, dass Matthijs Tel kein zweiter Renato Sanchez wird? Ich denke mal, Bro, man muss das Risiko eingehen mittlerweile. Man kann nicht aus seiner Deckung irgendwie hoffen, den neuen Star zu finden, andere Vereine investieren. Du hast es schon genannt, wir blicken zurück. Jude Bellingham kam für 25 Mille. Damals war sein Marktwert 11 Millionen. Man hat also das Doppelte gezahlt, jetzt 80 Millionen und er ist undenkbar von bei Borussia Dortmund. Klar, ist der FC Bayern München jetzt keine Idiotenmannschaft, die nicht weiß, wie man Spieler scoutet und so weiter und so fort. Und ich denke mal, wenn man in der Vergangenheit gar nicht solche Aktionen vom FC Bayern München gewohnt ist, dann hat das schon was zu heißen vom Spieler. Ich glaube nur, dass das Problem jetzt ist, vielleicht ein bisschen zu viel Druck. Man muss jetzt schauen, dass man ihnen bei seiner Entwicklung persönlich hilft. Also es geht jetzt nicht mehr unbedingt nur um Fußball, sondern auch seine persönliche Weiterentwicklung ist ganz wichtig. Wie geht er mit Druck um, und so weiter und so fort? Wie bleibt man professionell? Wie achtet man auf seine Gesundheit und so weiter? Das ist ganz wichtig in jungen Jahren. Und da muss eben, wie schon jetzt Ivan gesagt hat, der FC Bayern München ihn ganz, ganz, ganz hart unter die Hand nehmen und helfen, da weiterzukommen. Und ich glaube, wie gesagt, der Betrag wurde nicht umsonst bezahlt, da man weiß schon etwas, was wir nicht wissen, und man erhofft sich aus diesem jungen Spieler ganz, ganz viel. Wie gesagt, er hat sehr viel Zeit, sich weiterzuentwickeln. Also ich hoffe, vielleicht in 3 Jahren kann man nochmal zurückgucken und sagen, alles klar, wir lachen drüber, Alter, Tell ist komplett eingegangen und funktioniert in der Mannschaft einwandfrei. Genau, also das mit Renato Sanchez, klar, es gibt schlechte Beispiele, man muss auch gute Beispiele sehen. Jadon Sancho und
Wobei
so weiter und
Sanchez
so
ja jetzt auch
fort.
nicht so das
Ja, also bei Bayern
Negativbeispiel
München
ist.
war
Ich
jetzt
meine,
nicht
der hatte.
unbedingt das
Nee,
Paradebeispiel.
war es
Dann
nicht,
ist er
aber mir
weggegangen,
fällt
er hat
auch noch
klar wieder
spontan an.
funktioniert, aber ja. Davis zum
Nee,
Beispiel,
klar, aber.
hast du vorhin genannt, also das darf man auch nicht vergessen. Es gibt immer wieder solche Fälle. Also Davis hat man jung geholt, eigentlich nicht unbedingt als Stammspieler, aber der Typ hat sich komplett etabliert und direkt in kurzer Zeit. Also man weiß nie. Und ich denke mir, aus der Deckung heraus da zu hoffen, weiterhin die Nummer 1 der Welt zu bleiben und so weiter und so fort, geht einfach nicht. Wenn du FC Bayern München sein möchtest, musst du offensiv agieren. Da gehören eben solche Transfers auch mal auf dem Plan.
Nee, klar, aber wie gesagt, Sanchez hat jetzt auch im Nachhinein bewiesen, dass er durchaus es drauf hat. Ich meine, er ist nicht umsonst bei PSG im Gespräch. Kam jetzt halt bei Bayern ein Jahr zu spät irgendwie so in den Lauf. Hat halt nicht geklappt, wollte nicht. Mir fällt da auch spontan ein Spieler ein, den ich noch als Jugendlicher verfolgt habe, wo man auch sagt, es wird der nächste Mittelfeldstar, wo Højbjerg bei München gespielt hat. In München wurde nichts aus ihm. Er ist recht früh gegangen, hat dann mehrere Stationen gehabt, glaube ich auch mal, hat einen Abstecher in die Heimat gemacht und ist jetzt bei Arsenal mittlerweile und spielt da ja auch in einer super Rolle. Odegaard ist auch immer ein super Beispiel, finde ich. Bei Real auch sehr früh gekommen, viel Druck gehabt, jetzt aufgespielt. Und Arsenal macht auch super Spiele, zumindest das, was ich beobachten konnte. Klar gibt es immer wieder mal Transfers, die jetzt nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Aber wie du sagtest, es gibt halt auch genügend Gegenbeispiele mit Musiala, mit Davis. Kimmich darf man auch nicht vergessen, ist sehr jung nach München gekommen aus Leipzig, hat sich dann ja auch durchaus bewiesen. Coman ist, wie gesagt, auch sehr jung nach München gekommen. Also da gibt es auch die einen und die anderen Beispiele. Und ich bin eh kein Fan davon, da jetzt so Vergleiche ranzuziehen. Man kann auch nicht sagen, dass Sabitzer gescheitert ist und es Leimer jetzt tun wird. Man kann auch nicht sagen, dass in der Vergangenheit Talente im Mittelfeld von den Bayern schwer hatten und Grafenberg deswegen jetzt auch sozusagen verschwendetes Talent ist. Also das ist alles Blödsinn, um es einfach mal so zu sagen. Man muss zeigen, was die Zeit hergibt. Wer hätte jetzt gedacht, dass sich Goretzka verletzt? Klar, es ist tragisch, aber für Grafenberg ist es halt eine 1A-Möglichkeit, sich jetzt zu beweisen. Und wir haben häufiger gesehen, dass aus der Not heraus, wenn dann Trainer kreativ werden müssen, man da durchaus die ein oder andere Neuentdeckung hat. Bei Davis war es genau so, man hat genügend Spieler auf den Offensiven gehabt und hat ihn dann halt einfach mal als Linksverteidiger eingesetzt und siehe da, es hat geklappt. Also ich glaube, die Fußballwelt hält da vieles offen, viele Überraschungen. Vor allem bei jungen Spielern sieht man ja auch immer wieder, dass die mal
Und
auf der
was kann
Position
schiefgehen? Ich meine,
umgeschult
die
werden
Frage kann
können.
man sich einfach stellen, was kann schiefgehen? 20 Millionen, klar, es ist jetzt nicht wenig Geld, aber ja, es ist einfach, ich glaube, das Risiko wert. So, wenn man es aus der Sicht mal betrachtet. Eine andere interessante Frage von Filippo. De Ligt das Zeug dazu, zum Abwehrchef zu werden, lieber Ivan? Was sagst du? Neuer Capitano in der Innenverteidigung? Möglich?
Definitiv. Da weint ja Pavard so ein bisschen hinterher, weil er eigentlich die Rolle haben wollte. Aber De Ligt zeigt auch wirklich jetzt im Training, schon nach der ersten Woche, dass er der Leader sein will. Und man hört und sieht im Training, dass er wirklich die Kommandos in der Defensive auch gibt und dort durchaus laut wird und versucht, das Ganze zu koordinieren. Und das ist nichts Neues. Also der will es nicht erst seit gestern. Der hat es auch schon in Ajax in ganz jungen Jahren gezeigt, dass er die Rolle übernehmen kann und die Rolle übernehmen will. Also damals schon mit 19 in der Champions League als sehr junger Kapitän da vorangegangen, wirklich da schon Leader gewesen und auch mit sehr jungen oder in sehr jungen Jahren nach Italien gewechselt, in der Liga, die ja, ich würde sagen, auch nicht gerade sehr leicht ist für Talente. Also da muss man sich ja auch beweisen.
Was hat er auch selber gesagt. Sowieso ist man, ist Italien bekannt.
Richtig. Und er hat ja selber gesagt in einem Interview jetzt bei ESPN, dass es für ihn in Italien nicht so war, wie er es erwartet hat, weil er ist ja gekommen, als noch ein anderer Trainer bei Juventus am Start war. Danach kam er dann, wie wir alle wissen, Conte und hat halt einen komplett anderen Fußball gespielt. Und ja, ihm gefällt auf jeden Fall der Stil in München und ich glaube, da kann er sich gut einleben. Er kann auch endlich wieder den Fußball spielen, den er aus Ajax-Zeiten kennt. Und wie gesagt, er ist jetzt mit 22 in seinen besten Jahren und ich glaube schon, dass der da hinten dann auch laut werden kann und wir endlich einen Leader haben, der den Jungs wirklich zeigen kann, wo lang es geht. Und mein, mit Hernandez haben wir auch nochmal eine Persönlichkeit, die auch so Leader-Qualitäten hat, die auf dem Platz sehr präsent ist, der ein Kämpfer ist. Ja. Das tut nur gut, kann nur gut tun und es tut auch nur gut, wenn man mehrere von diesen Persönlichkeiten hat, die wirklich auf dem Platz laut werden können, auch mal in so Situationen, wo es nicht so gut läuft, dann die Verantwortung in die Hand nehmen und ich hoffe, dass er genauso einer wird, erwartet man auch in gewissen Teilen in München von ihm und ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen und so Kommentare wie die vom lieben Wagner, die du ja am Mittwoch noch kommentiert hast.
Ja, genau, ich wollte dich gerade fragen, Süle oder Dings, was sagst du?
Ich habe ja meine Meinung auf Instagram jetzt dagelassen, habe mir auch einen kleinen Seitenhieb gegen Wagner nicht verkneifen können. Also als Experte wirklich Süle und De Ligt zu vergleichen, da zweifle ich dann so ein bisschen an den Fähigkeiten, ob man denn wirklich den richtigen Job ausübt. Wobei, da gab es auch ein paar von euch, die noch schlagfertiger waren und gesagt haben, du, lieber Wagner, wenn du wirklich so viel vom Fußball verstehen würdest, dann wäre Unterhaching nicht mehr in der vierten Liga, dann wärst du auch nicht mehr Viertliga-Trainer, sondern würdest irgendwo in der Bundesliga trainieren und für so einen Job wie bei DAZN gar keine Zeit haben. Heißt, so Experten müssen sich leider irgendwie relevant bleiben, wollen in den Medien bleiben. Deswegen haben wir häufig mal so eine Aussage vom Hamann, haben häufig eine Aussage von Matthäus, die uns Fans nicht passt, die aber auch durchaus von anderen Fans nicht akzeptiert wird und wirklich Kopfschütteln verursacht. Und jetzt hat sich halt Wagner mal so einen Seitenhieb erlaubt, der komplett meiner Meinung nach überflüssig ist, aber...
Ja, in den Chat, Süle oder Matthäus, gerne. So, drei Fragen haben wir noch, die kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Eines oder das letzte machen wir dann über den Supercup, da geben wir dann unsere Tipps auch ab. Mal ganz kurz noch eine kleinere Frage, wann kommt das neue Champions League Trikot, fragt Kiefler24. Wir haben noch keine Infos zu Champions League, es könnte vielleicht in 2 bis 3 Wochen, vielleicht in einem Monat präsentiert werden. Wir haben jedoch ja exklusive Bilder des Dritttrikots bekommen.
Das hat uns ein Follower zugeschickt, der war an der Sebener Straße und hat da, wir wissen nicht, ob es ein Mitarbeiter ist, ob es irgendeine Person in einer anderen Funktion ist, ob das irgendein Fake-Trikot ist.
Ja, die stimmt aber auf jeden Fall mit den Leaks überein.
Ja, es stimmt 1:1 überein. Wir fügen euch hier jetzt erstmal den Leak von Footy Headlines ein. Und da kann man lediglich die Farben sehen. Footy Headlines hat wirklich auch immer die richtigen Infos. Also ja. Muss man nicht vertrauen. Wir vertrauen ihnen immer 100%. Die lagen selten daneben in den letzten 3-4 Jahren, wo wir das Ganze hier jetzt begleiten. Die Farben stimmen überein und jetzt blenden wir euch mal das Bild ein von dem Herrn, der das Ganze trägt und was soll ich sagen? Es sieht brutal geil aus.
Du wirst jetzt gesucht, Bro.
Genau, melde ich mal bei uns, sag mal, ob das aus der Türkei ist oder nee, Spaß beiseite. Es sieht legit aus und es ist auch langsam an der Zeit, dass die letzten zwei Trikots nochmal präsentiert werden. Irgendwo wird so der 18. August als Termin genannt. Ich will mich jetzt nicht auf den Tag genau festnageln, aber es ist in greifbarer Nähe und wir sind auch gespannt. Sobald es was gibt, berichten wir natürlich.
Gibt's was dafür? So, jetzt geht's an die Tore. Wer denkt ihr, wird unser Topscorer diese Saison? Fragt Vangelis. Ja, Lewandowski ist weg, den zu ersetzen. Ich glaube nicht, dass es jemand geben wird, der, keine Ahnung, einen Müller-Rekord mal in Zukunft brechen wird oder so. Also nicht jetzt. Von daher, ich sehe es auf jeden Fall nicht möglich, dass ein Spieler 30 Tore schießt. Das auf keinen Fall. Also ich glaube nicht mal, dass nee, nicht mal Mané, nee. Boah, ich
Aber wenn der
glaube,
das hinbekommt, dann glaub in Liverpool.
dann wär man super traurig, dass man jetzt Mané abgegangen hat. Von daher, ich glaube nicht, dass jemand die 30 Tore kratzen wird. Ich glaube, die Tore werden verstreut auf die vielen Offensivspieler. Wir können ja mit mal, also von meiner Seite aus, die möglichste Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Serge Gnabry der Top-Torschütze wird in der nächsten Saison. Warum? Weil er hat immer in der Vergangenheit wieder gezeigt, dass er auch, wenn er nicht oft gespielt hat, trotzdem scoren kann. Ob er jetzt gut performt, schlecht performt oder nicht auf dem Platz steht. Wenn er da war, gab es in der Regel auch Scorerpunkte. Von daher, ich nehme mal an, oder ich hoff's, dass Gnabry mal einige Tore von Robert Lewandowski übernimmt und vielleicht sogar an die 20-Tore-Marke kratzt, oder über die 20 Tore kommt. Dahinter, würde ich Mané setzen, weil er dann doch eben ja der Ersatz für Robert Lewandowski ist. Klar, es wird immer wieder gesagt, nein, er kann auch auf den Außen spielen und so weiter und so fort, aber ich nehme mal an, auch dass das Mané oft in der Mitte spielen wird und von daher auch an ja Toren kommt. Ich hoffe, dass er im zweistelligen Bereich kommt, und vielleicht auch nahe den 20 Toren. Aber ja, Gnabry, Mané und dahinter wird es schon ein bisschen schwer. Ich glaube, Sané, Müller so auf Augenhöhe. Dahinter Coman, weniger Tore, mehr Vorlagen und dann so ein Musiala. Ja, das könnte hinkommen. So, das wären auch alle Offensiven eigentlich. Goretzka, der ist immer wieder gut für Tore.
Du vergisst Tell jetzt, wo ja Nagelsmann selber gesagt hat, dass er irgendwie, ich nehme es ungern in den Mund, aber er wartet ja insgeheim oder er hofft auf die 10-Tore-Marke in der ersten Saison,
Ja,
wenn
ich
er
find's
entsprechend
scheiße,
Einsätze
weil du
bekommt.
bringst ja so einen Kicker so jetzt voll Druck, dass er unbedingt 10 Tore schießen muss. Aber okay, sagen wir mal, Tell trifft auch einige. Ich glaube nicht, dass es zweistellig werden, aber Tell wird auch seine Tore machen. Ich bin mal gespannt, was die Innenverteidigung macht. Ich glaube, was Standards anbelangt, da wird die Innenverteidigung jetzt in der kommenden Saison ziemlich gut unterwegs sein. Auch was ich gesehen habe von Matthijs de Ligt, also könnte vielleicht so vier Tore dabei rauskommen. Also,
Mit Manu
so,
genauso.
das ist
Hernandez.
meine Reihe jetzt gewesen, meine Reihenfolge.
Du, ich kann dir da nur übereinstimmen. Wir haben das Ganze einmal ausgerechnet. Insgesamt kommen wir mit allen Spielern in der Offensive, heißt Coman, Sané, Gnabry, Müller, Musiala und Mané auf 83 Tore. Da haben wir jetzt nicht das Mittelfeld mit einbezogen. Wir haben nicht die offensiven Schienenspieler oder Außenverteidiger à la Masraoui und Davis mit einbezogen. Nicht die Innenverteidigung, also da kann noch einiges an Holz dazukommen. Wie gesagt, wenn du jetzt sagst, Gnabry hat jetzt in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 17 Tore gehabt, Mané in England 23 Tore, wenn die beide nochmal 5, 6 Buden drauflegen, sind wir auch schon bei 50 Toren, die als Duo hinblättern. Sané mit 14 Toren, auch ein Topwert. Müller mit 13 auch nicht schlecht. Und wenn wir dann noch einen Coman haben, der dann ja wahrscheinlich auch nochmal sich eher in den Fokus spielt. Man muss auch ganz klar sagen, so ein Lewandowski-Abgang hat ja auch, ich will nicht sagen Gutes, aber bringt neue Optionen, Möglichkeiten. Neuer hat es gesagt, unberechenbarer. Wenn die jetzt mal häufiger selber zum Abschluss kommen und da halt nicht Lewandowski in der Mitte drauf wartet, der unbedingt das Ding verwerten will, traut da vielleicht der ein oder andere auch mehr. Und ich will meine erste Prognose abgeben, kannst du ja dann gerne auch machen, dass unsere Offensive mit den, wie viel sind es denn hier, 6, 7 Spielern, die ich jetzt genannt habe, definitiv die 100-Tore-Marke knacken. Und wenn man das knackt, dann bin ich auch der Meinung, dass das ausreichen sollte, wenn wir das auf die Wettbewerbe verteilen. Und wie gesagt, wenn dann halt auch ein Gravenberch, der extrem torgefährlich ist, ein Goretzka oder ein Kimmich, der jetzt auch in der Vorbereitung in der Nations League mal geknipst hat. Bei den ganzen Namen wird man jetzt auch verrückt mittlerweile. Da kommen auch nochmal 10, 15 Tore zusammen. Also ich glaube, wir müssen uns, wie gesagt, keine Sorgen machen. Und das wird immer noch ein Fest vorne in der Offensive.
Gerne, gerne, gerne. Bin gespannt. Das erste könnte jetzt dann am Wochenende kommen. Es geht gegen Brausenballsport. Das ist so typisch Freddy. Den kenne ich persönlich noch von meiner Zeit früher. Erstens, interessante Frage von Fitness, nur die, wie finanziell lukrativ wäre ein Gewinn des Supercups, sondern unser Tipp gegen RB Leipzig. Interessant. Das hat Ivan rausgepickt, wussten nicht viele. Aber in der Saison 2020 betrug das Preisgeld für den Supercup, für den Sieger, rund 3 Millionen Euro. Das ist ziemlich viel Geld, was ich jetzt selbst auch nicht so hätte gedacht. Ich hätte vielleicht gedacht, so knapp die 1 Million oder so. Aber nein, gleich dreimal so viel. Von daher, ziemlich wichtiger Titel dann für Bayern, um dann eben nochmal gutes Geld reinzubringen. Wir haben jetzt seit 2010 insgesamt 6-mal den Supercup gewonnen. Dahinter gefolgt Borussia Dortmund 3-mal. Jetzt im Finale mal jemand anderes, also gegen RB Leipzig. Aber ich gehe davon aus, dass das Ding auf jeden Fall die Bayern machen. Und
Kannst du einen Tipp direkt abgeben?
für mich herrscht immer noch ein Klassenunterschied zwischen Bayern und Leipzig. Von daher, ich hoffe, dass es wenigstens zu null ist. Aber ich würde mich gerne über so ein 2-3-0 freuen. Gerne vielleicht ein Mané, sein Debüttreffer in einem Pflichtspiel. Aber ich glaube nicht, dass da was anbrennt gegen die Bayern. Ich hoffe es.
Ich hoffe es auch. Die sind ja gegen Liverpool in der Vorbereitung ordentlich untergegangen, konnten dann
Ja,
das
also
letzte Spiel
Vorbereitungsspiele
gewinnen.
nehme ich jetzt auch noch nicht so ernst. Klar,
Nee.
es gibt gute und schlechte, aber trotzdem, wenn man sich auch die Bundesliga anschaut, ich sehe einfach noch einen Klassenunterschied zwischen Bayern und RB Leipzig. Die haben sich zwar verstärkt, aber jetzt nicht so enorm. Und mit den Spielern, die jetzt gekommen ist beim FC Bayern München, also wäre eine Niederlage, das sage ich euch jetzt schon, eine Schlagzeile wert. Also eine richtige Schlagzeile. Auch wenn es nur der Supercup ist.
Also je nachdem, wie man auftritt, wäre eine Niederlage bestimmt dann bitter, wenn man dann seine Chancen nicht genutzt hat mit den Spielern, die man jetzt geholt hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, man hat jetzt doch schon genügend Zeit gehabt, mit bestimmten Spielern zu trainieren und die Vorbereitung lief ja jetzt auch schon einige Zeit. Klar ist es noch nicht alles 100%, die Mechanismen greifen noch nicht alle, aber ich erwarte definitiv auch, dass man zumindest in der Offensive schon mal eine erste Spielidee sieht, die Nagelsmann da verfolgt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hatten sehr, sehr häufig in den Kommentaren oder in dem Instagram-Tab die Frage, was glaubt ihr, wie Bayern spielen wird? Könnt ihr das grafisch mal darstellen? Das Problem ist, können wir selber schwer einschätzen. Also da haben wir jetzt zu wenig Spiele gesehen. Die zwei Spiele, wo Nagelsmann jetzt gespielt hat, hat man schon sehr arg rotiert. Es gab verschiedene Formationen, die man ausprobiert hat. Von einem 4-4-2 mit Doppelsturm zu einem ganz klassischen 4-3-3 hat man auch teilweise gesehen. 3-5-2 war ja auch immer wieder eine Formation, die man diskutiert hat. Also wir wissen es selber leider noch nicht ganz, wie er dann da aufstellen wird. Wird wahrscheinlich auch von der Tagesform abhängig sein. Viele fragen auch, ob De Ligt spielen wird. Ich glaube schon, dass die ganzen Neuzugänge durchaus spielen werden. Heißt Mané, ein De Ligt, dass auch ein Gravenberch seine Minuten bekommt. Nur wie das am Ende dann aussehen wird, müssen wir selber überraschen lassen. Ich glaube trotzdem, dass wir das auch gewinnen sollten. Hoffe es. Ich setze eher auf ein 2-1-3-1. Ich glaube schon, dass Leipzig da die Qualität vorne hat, um eine Bude zu machen. Aber wie gesagt, ich würde es mir auch wünschen, dass die Jungs mit einem zu Null in die Saison starten. Supercup holen. Wie du gesagt hast, 3 Millionen ist nicht wenig Geld. Und das wäre schon mal eine Ansage.
Auf
Das
jeden
wäre schon mal eine
Fall.
erste Ansage in Richtung Sachsen. Und dann brauchen wir die nächste in Richtung Ruhrgebiet, Ruhrpott an Dortmund. Und glaube, dann haben wir ja schon mal den Mannschaften, die uns ja sozusagen immer wieder in Konkurrenzkampf Ansagen gezeigt, wo es lang geht.
So, am Samstag könnte es also heißen, hier kommst du, Money, 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 Money. Ja,
Könnt ihr sonst noch ein paar Infos durchgeben, bevor da jetzt viele Fragen kommen? Das Ganze wird unter anderem übertragen auf Sky und auf Sat.1, heißt auch im Free TV. 20:30 Uhr ist Anstoß am Samstag. Und ja.
DFB-Pokal steht auch bald an, also von daher, es geht los, Freunde. Wir sind bereit. Ich hoffe, ihr auch. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen Fragen, die ihr gestellt habt. Vielen Dank an die Leute, die Podcast-Folgen zuhören, die dann uns auch motiviert haben, bald direkt einen zweiten draufzupacken. Von daher, wir sind wirklich heiß drauf auf die neue Saison. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt gespannt. Abonniert gerne, bleibt dran, schaltet immer wieder ein und dann sind wir uns auf jeden Fall sicher, dass das hier noch in die neue Saison ziemlich, ziemlich, ziemlich geil wird. Ivan, ich danke für deine Zeit. Ich danke für deine nice Zusammenfassung. Ich muss immer sagen, die Doktorarbeiten von Kenan immer so eine. Super, ein super.
Wenn ihr wüsstet, wie das Ganze hier aussieht, da kriegt Ahmed jedes Mal vorm Dreh eine schöne PDF zugeschickt, wo dann die wichtigsten Sachen draufstehen.
Hör mal. So, wir schalten ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.